Kapitel 11. Soziale Dilemmata. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Macht ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. In Klammern Friedrich Schiller über die ästhetische Erziehung des Menschen. 15. Brief. Abschnitt 11.1. Vom Urteilen über das Entscheiden zum strategischen Handeln. Stellen Sie sich vor, Sie müssten für eines Ihrer Seminare bei einer Gruppenarbeit mitwirken. Der Arbeitsauftrag widerstrebt Ihnen, da Sie sehr im Stress sind und nicht wissen, wie Sie das zeitlich noch schaffen könnten. Ihr vorrangiges Interesse besteht darin, möglichst wenig Zeit in die Arbeit zu investieren. Gleichzeitig hoffen Sie darauf, dass Ihre Kommilitonen fleißig sind und möglicherweise Ihren Teil der Arbeit mit übernehmen. Dummerweise geht es diesen jedoch ähnlich und auch Sie spekulieren darauf, selbst wenig leisten zu müssen und durch die Gruppe getragen zu werden. Was nun? Wie würden Sie sich verhalten? Würden Sie sich von der Arbeit fernhalten, auch auf die Gefahr hin, dass dies alle so handhaben und Sie alle am Ende nichts vorweisen können, beziehungsweise eine schlechte Note bekommen? Oder würden Sie in den sauren Apfel beißen, eigene Interessen zurückstecken, um dadurch dem Wohl der Gruppe zu dienen? Um diese Frage zu beantworten, können Sie nun kritisch in sich gehen. Oder aber Sie nehmen dies lediglich als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen, die mit diesem Beispiel zusammenhängen, und lesen weiter. Schon wieder ein Problem. Sie sehen, wir sind bereits mitten in der Thematik des Urteilens und Entscheidens und haben das Wesen des sozialen Dilemmas aufgespürt. Abschnitt 11.1. Aspekte des Urteilens. Erinnern wir uns an die sozialpsychologischen Grundlagen des Urteilens und Entscheidens. Eine einfache Urteilssituation ist dann gegeben, wenn eine objektiv messbare Menge geschätzt wird. Was ist beispielsweise das Bruttosozialprodukt von Bangladesch oder wie viel Packeis ist noch auf Grönland zu finden? Bei solchen Urteilen fungiert die urteilende Person als Messinstrument und die Frage der Schätzgenauigkeit kann objektiv beantwortet werden. Eine für die Sozialpsychologie typischere Situation entsteht, wenn die urteilende Person eine Größe oder Menge subjektiv bewertet. Beispielsweise, wenn ich eine Einschätzung darüber treffe, wie glücklich mich ein Rendezvous mit Scarlett Johansson bzw. George Clooney machen würde oder wie hoch meine Freude bei einem Gewinn von 100.000 Euro wäre. Wie viel Zufriedenheit würde ich empfinden, wenn eine ungeliebte Fußballmannschaft ein Endspiel verlöre? Bei derartigen Urteilen ist Genauigkeit nicht von Interesse, da sie nicht quantifizierbar ist. Es gibt kein richtig oder falsch. Vielmehr zählt die Konsistenz, das heißt die Widerspruchsfreiheit der Urteile. Definition: Urteilen bedeutet, eine Einschätzung zu treffen. Die Einschätzung kann sich dabei auf eine objektiv messbare Menge beziehen, in Klammern quantitatives Urteil, oder auf eine subjektive Größe. Subjektive Einschätzungen können weder richtig noch falsch sein. Definition Ende. Abschnitt 11.1.2. Aspekte des Entscheidens. Die gleiche Frage stellt sich bei Entscheidungen. Entscheiden bedeutet wählen. Ein Lotterielos zu kaufen oder eine Versicherungspolice abzuschließen heißt daher, entweder einen sicheren Verlust zu akzeptieren in der Hoffnung, einen großen Gewinn zu machen, in Klammern Lotterie, oder einen katastrophalen Verlust zu vermeiden, in Klammern Versicherung. Mit Scarlett Johansson auszugehen und Jessica Biel sitzen zu lassen, in Klammern ein offensichtlich rein theoretisches Beispiel, stellt ebenfalls eine Wahl dar. Die eine Alternative zu wählen heißt gleichzeitig, die andere zu meiden bzw. aufzugeben. Verschiedene Varianten von Nutzentheorien beschreiben, wie Menschen Entscheidungen treffen. Die zentrale Idee ist, dass Menschen jede mögliche Handlung, in Klammern und ihre Konsequenzen, bewerten und die Wahrscheinlichkeit dafür schätzen, mit der diese Konsequenzen eintreten werden. Sie wählen dann diejenige Handlungsalternative, die den größten Nutzen bringt, wobei sich der Nutzen als das Produkt von subjektivem Wert und Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Handlungsalternative berechnet. Bei einfachen Entscheidungen dieser Art braucht man nur seine eigenen Werturteile, in Klammern Präferenzen, und Wahrscheinlichkeitsschätzungen zu berücksichtigen, in Klammern siehe hierzu Abbildung 11.1 im gedruckten Buch. Definition: Entscheiden bedeutet, eine Auswahl aus mindestens zwei Alternativen zu treffen. Mit der Wahl der einen Alternative wird gleichzeitig die andere Option vernachlässigt bzw. aufgegeben. Definition Ende. Sozialer Kontext und einfache Entscheidungen. Im sozialen Feld gestalten sich die Dinge meist komplizierter. Die Konsequenzen hängen oft nicht nur von unseren eigenen Entscheidungen ab, sondern auch von den Entscheidungen anderer. Nehmen wir ein relativ simples Koordinationsproblem. Die Personen A und B dürfen jeweils eine Münze auf den Tisch legen. Wenn beide die Münze so legen, dass sie Kopf zeigt, erhalten beide 10 Euro. In den übrigen Fällen gehen sie leer aus. Person A bzw. Spieler A, denn derartige Entscheidungsszenarien werden von der sogenannten Spieltheorie behandelt, kann den Preis nicht aus eigener Kraft gewinnen. Hierzu sind sowohl die Koordination mit Spieler B als auch ein strategisches Handeln des Spielers notwendig. Im einfachsten Fall denkt Spieler A, dass er Kopf wählen muss, da dies eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung ist, den Preis zu erhalten. Darüber hinaus mag Spieler A auch Mutmaßungen darüber anstellen, welche Strategie Spieler B fahren wird. Dabei geht die Spieltheorie davon aus, dass beide Spieler rational sind und auch voneinander wissen, dass sie sich rational verhalten. Mit rational ist dabei gemeint, dass die Spieler versuchen werden, den maximalen Gewinn zu erzielen. Sprich, sie werden auf jeden Fall Kopf wählen, da sie nur so zu Geld kommen. Wenn dies beide Spieler tun, so ist ein Equilibrium in Klammern Gleichgewicht erreicht. Der Nutzen ist für beide Spieler maximal und kein Spieler kann seine Situation in Klammern seinen individuellen Nutzen durch einseitiges Wechseln der Strategie verbessern. Sozialer Kontext und schwierige Entscheidungen. Die Lage wird komplizierter, wenn die Spieler die 10 Euro bereits dann gewinnen können, wenn sie auf die gleiche Seite der Münze setzen, wenn sich also entweder beide Spieler für Kopf oder beide für Zahl entscheiden. Setzen sie auf verschiedene Seiten, so erhalten sie keine Belohnung. Dieses Koordinationsspiel hat zwei Equilibria, nämlich Kopf-Kopf und Zahl-Zahl. Dennoch weiß der rationale Spieler nicht, was er tun soll, und muss daher auf eine Mischstrategie zurückgreifen. Er muss sozusagen sprichwörtlich die Münze im Kopf werfen, um dann mit der Ratewahrscheinlichkeit von 50% auf Kopf zu setzen. Davon ausgehend, dass der andere Spieler das gleiche tut, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Koordination bei 50%. Abschnitt 11.2 Soziale Dilemmata. Diese beiden Beispiele lassen bereits erahnen, wie wichtig der soziale Bezugsrahmen für das Entscheidungsverhalten ist. Durch den sozialen Kontext kommen zu den eigenen Interessen auch diejenigen der anderen Menschen hinzu. Daraus können sich komplexe Situationen und Problemstellungen ergeben, die zu keiner Lösung führen. Es kommt zu einem sozialen Dilemma. Die Spieltheorie beschreibt eine Vielzahl solcher Dilemmata, indem sie versucht, die jeweiligen sozialen Problemstellungen in Spielen darzustellen. Im Folgenden möchten wir nun auf einige wichtige Dilemmata eingehen. Definition: Ein soziales Dilemma besteht dann, wenn individuelles, rationales Handeln zu kollektiven Konsequenzen führt, die jeder Einzelne ablehnt. Die Verfolgung des individuellen Nutzens steht also im Widerspruch zum Wohl der Allgemeinheit. Definition Ende. Abschnitt 11.2.1 Gefangenendilemma. Das bekannteste Spiel ist das Gefangenendilemma, in Klammern Prisoner's Dilemma. Das folgende klassische Beispiel soll die Situation verdeutlichen. Beispiel: Prisoner's Dilemma Game. Wegen eines Verbrechens wurden zwei Verdächtige verhaftet und in getrennte Zellen gesperrt. Der Staatsanwalt bietet ihnen getrennt voneinander folgenden Handel an. Für ein Geständnis des mutmaßlichen Kapitalverbrechens gibt es ein Jahr Haft, sofern der andere nicht gesteht. Gestehen beide, so liegt ihre Strafe jeweils bei 10 Jahren Haft. Schweigt die Person, muss sie mit 5 Jahren Gefängnis rechnen, falls der andere Verdächtige auch schweigt, beziehungsweise mit 20 Jahren, falls dieser gesteht. Diese Situation stellt ein Dilemma dar, weil zwei rationale Entscheidungen zu einem schlechten Ergebnis führen. Wären beide Spieler irrational, so würden sie beide schweigen und damit ein besseres Ergebnis erzielen, in Klammern nur 5 Jahre Haft per capita. Beispiel Ende. Die traditionelle Spieltheorie besagt, dass Spieler diejenige Strategie wählen, die zu einem Equilibrium führt. Im Gefangenendilemma ist das Equilibrium gegeben, wenn beide gestehen, in Klammern jeweils 10 Jahre. Würde ein Gefangener einseitig widerrufen, verdoppelte sich die Haftzeit. Jeder Spieler kann leicht sehen, dass ein Geständnis zu einem besseren Resultat führt, ganz egal, wie sich der andere Spieler verhält. Im spieltheoretischen Jargon ist das Geständnis ein Akt des Desertierens, in Klammern das heißt, man fällt dem anderen Spieler in den Rücken, während das Schweigen der Kooperation gleichkommt. Vom Standpunkt des Kollektivs der beiden Gefangenen wäre die erfolgreiche Koordination natürlich am besten oder effizientesten. In diesem Beispiel wäre die Summe der Haftzeiten 10 Jahre, wohingegen die beiden rationalen Deserteure insgesamt 20 Jahre absitzen würden. Das Dilemma besteht also darin, dass sowohl die Gruppe als auch der Einzelne besser dastehen würden, wenn sie sich koordinieren bzw. untereinander absprechen könnten. Man würde vermuten, dass jeder an einer Kooperation interessiert sei, da sich, wie bereits gesagt, auch der Einzelne in einer Gruppe von Kooperierenden besser tut als in einer Gruppe von Deserteuren. Doch diese theoretische Überlegung trifft in der Praxis nicht immer zu. Warum? Die Antwort liegt in der Versuchung. Wenn der andere oder alle anderen kooperiert, kann der individuelle Deserteur am meisten gewinnen. In unserem Beispiel lockt ihn also die Aussicht darauf, nur ein Jahr hinter Gittern zu verbringen. Diese Versuchung ist auch als das sogenannte Trittbrettfahrerproblem, in Klammern Freerider Problem, bekannt. Für klassische Spieltheoretiker ist der Fall klar. Alle rationalen Akteure desertieren. Das Resultat mag zwar bedauerlich sein, aber dem mathematisch Gesinnten ist dies egal. Es ist, wie es ist. Orthodoxen Spieltheoretikern kommen die Sorgenfalten erst im Angesicht der empirischen Befundlage. In Experimenten, die nach dem Gefangenendilemma konzipiert sind, kooperieren fast die Hälfte der Versuchspersonen. Etwa die Hälfte dieser Kooperierenden wird von Deserteuren ausgebeutet, während die andere Hälfte mit anderen Kooperierenden zu gutem Erfolg kommt. Wie sich dies erklären lässt, ist das Thema eines späteren Abschnittes. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Vielfältigkeit sozialer Dilemmata. Abschnitt 11.2.2. Gib-was-Dilemma, in Klammern Beitragsdilemma. Das Gefangenendilemma kann als eine einfache finanzielle Transaktion umschrieben werden. Nehmen wir an, jeder von zwei Spielern, in Klammern du und ich, hat 10 Euro zur Verfügung. Laut Vorgabe besteht nun eine Möglichkeit darin, das Geld dem anderen Mitspieler zu geben, in Klammern Kooperation. In diesem Fall würde sich der Betrag verdoppeln. Der andere Weg besteht darin, das Geld für sich zu behalten, in Klammern desertieren, Verrat. Daraus ergeben sich 4 Möglichkeiten, die für mich mit jeweils unterschiedlichen Geldbeträgen verbunden sind. Nur ich kooperiere, in Klammern 0 Euro, wir beide kooperieren, 20 Euro, nur ich desertiere, 30 Euro, wir beide desertieren, 10 Euro. Diese Form des Spiels bezeichnet man als Gib-was-Dilemma. Jeder Einzelne ist versucht, nicht zu geben, während das kollektive Wohl durch die Kooperation vieler Individuen gesichert wird. Abbildung 11.2 im gedruckten Buch stellt das Dilemma sowohl in ihrer, in Anführungszeichen, normalen Matrixform als auch in der, in Anführungszeichen, extensiven Form als Zweigdiagramm dar. Im Folgenden werden 3 Spiele dargestellt, die die Grundlage zu einer Reihe von Studien zum Kooperationsverhalten bzw. zur Erforschung der emotionalen Ursache der Kooperation bildeten, und zwar das Public Goods Dilemma, die Hirschjagd und das Hühnerspiel. Diese Spiele werden auch deshalb immer wieder gewählt, weil sie typische und wichtige Situationen der sozialen Welt abbilden. Die Bereitstellung gesellschaftlicher Versorgung und Infrastruktur, in Klammern sogenannte Public Goods, die Hoffnung auf die Kooperation der anderen zu erfolgreichem kollektiven Verhalten, in Klammern Hirschjagd, und die Angst vor katastrophalem Verlust aufgrund des Desertierens der anderen, in Klammern Hühnerspiel. Public Goods Dilemma. Wenn viele Individuen beteiligt sind, spricht man auch von einem Public Goods Dilemma. In diesem Fall tragen viele Personen dazu bei, ein gemeinschaftliches Ziel zu erreichen, von dem anschließend jeder etwas hat. Die einzelne Person nimmt also einen persönlichen Nachteil in Kauf, um damit einen Beitrag zum Wohl aller zu leisten. So hängen in den Vereinigten Staaten viele Dienstleistungen von freiwilligen Beiträgen ab. Public Broadcasting wird zum Beispiel von Spenden finanziert und das System würde zusammenbrechen, wenn die Summe der Spenden unter einen bestimmten Schwellenwert fiele. Solange Public Broadcasting allerdings besteht, kann es jeder nutzen, unabhängig davon, ob ein eigener Betrag geleistet wurde. Insofern kommen diejenigen am besten weg, die keinen eigenen Beitrag geleistet haben, aber dennoch Profite aus dem allgemeinen Gut schlagen. Etwa der Umweltsünder, der nicht bereit ist, Strom zu sparen, Müll zu trennen oder auch mal das Rad zu nehmen. Er selbst leistet keinen Beitrag zum Umweltschutz, profitiert aber von denjenigen, die dies tun. In der Wirtschaft leisten viele Professionelle und Angestellte Beiträge und Leistungen, die über das vertraglich Geregelte hinausgehen. Das heißt Menschen, die nicht nur Dienst nach Vorschrift ausüben. Klammern siehe Organ aus dem Jahre 1988 zum Konzept des Organizational Citizenship. Das Unternehmen bzw. die Organisation und somit das gesamte ökonomische System ziehen daraus einen Nutzen. Trotzdem ist es im engeren Interesse des Einzelnen, keine Extraleistungen zu erbringen. Auf politischer Ebene ist die Lage ähnlich. Das Abgeben der eigenen Wählerstimme ist der zentrale individuelle Akt in einer Demokratie. Dennoch ist es für den Einzelnen rational, nicht zu wählen, denn eine einzelne Stimme kann nicht wahlentscheidend sein. Es mag also kurzfristig angenehmer sein, zu Hause zu bleiben oder einem Hobby nachzugehen, statt den umständlichen Weg ins Wahllokal zu nehmen. Generell lässt sich festhalten, dass diese Lösung eines sozialen Dilemmas von der Freisetzung kollektiven Verhaltens abhängt. Dabei muss der Einzelne nicht nur ein Opfer bringen, sondern auch das Risiko auf sich nehmen, ausgebeutet zu werden. Aus dem Kleingruppenbereich bieten sich hier ebenfalls zahlreiche Beispiele an. Wo immer Menschen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, mag der Einzelne versucht sein, sich zurückzuhalten und dennoch die Früchte der Gruppenarbeit zu ernten. Ob es sich um Studenten handelt, die an einem Semesterprojekt arbeiten, Arbeiter in einer Betriebsgruppe oder Mitglieder einer Familie, die die Hausarbeit bewältigen müssen. Der Mechanismus ist stets der gleiche. In Klammern siehe hierzu Abbildung 11.3 im gedruckten Buch. Hirschjagd. Das Koordinationsproblem hat tiefe Wurzeln in der Evolutions- und Kulturgeschichte. Als einzelne Personen sind die Menschen eine schwache Spezies. Nur wenige sind autark, also unabhängig von anderen. Stattdessen sind die meisten auf erfolgreiche Gruppenaktivitäten angewiesen. Rousseau beschreibt folgende Situation, die unter Jägern typischer gewesen sein mag als unter Sammlern. Zwei Jäger wollen einen Hirsch erlegen, können dies aber nur als Kollektiv erreichen. Jeder Einzelne ist nämlich nur dazu imstande, einen Hasen zu fangen. Einigen sich beide Jäger darauf, auf Hirschjagd zu gehen, könnte folgendes Problem auftreten. Einer der Jäger entscheidet sich um und zieht es trotz Abmachung vor, allein auf Hasenjagd zu gehen. Da die Jäger während der Jagd nicht laut kommunizieren können, sonst würden sie alle Tiere scheu machen, bekommt der andere Jäger von diesem Entschluss nichts mit. Dies kommt einem Akt des Desertierens gleich und derjenige, der nach wie vor bereit ist, sich kooperativ an der Hirschjagd zu beteiligen, geht leer aus. Im Gegensatz zum Gefangenendilemma ist das Desertieren hier keine dominante Strategie. Das heißt, das Desertieren führt nicht unter allen Umständen zu einem besseren Ergebnis. Hätte man glaubhafte Versicherungen, dass andere kooperieren, dann wäre die eigene Kooperation die rationale Entscheidung. Aus diesem Grund wird die Hirschjagd oder Stag Hunt auch als ein Zusicherungsspiel, in Klammern Assurance Game, bezeichnet. Im Großen und Ganzen ist die Hirschjagd leichter im Sinne kollektiver Kooperation zu lösen als das Gefangenendilemma oder das Public Goods Dilemma. Der Unterschied liegt darin, dass im Hirschjagd-Dilemma alle individuell besser sind, durch gegenseitige Kooperation bedient sind. In dieser Situation wird niemand desertieren in der Hoffnung, dass andere kooperieren, in Klammern wie beim Public Goods Dilemma. Stattdessen kommt die Desertation nur aus der Furcht davor zustande, dass andere auch desertieren. Beispiel: Die Hirschjagd von heute. Die Problematik der Hirschjagd tritt häufig in Zusammenhang mit einem Vertragsbruch auf oder auch wenn, in Anführungszeichen, lose Abmachungen nicht eingehalten werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Ende des Studiums und die weitere Berufsplanung ist ein gängiges Thema für Sie. Gemeinsam mit Ihrem Freund malen Sie sich aus, wie Sie beide später zusammenarbeiten werden. Sie beide haben ähnliche berufliche Vorstellungen. Sie studieren dasselbe Fach, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Insofern würden Sie sich, wenn Sie gemeinsam etwas auf die Beine stellten, sehr gut ergänzen. Sprich, Sie planen, sich zusammen selbstständig zu machen. Bei einer Karriereveranstaltung, die Sie besuchen, kommen Sie in Kontakt mit Personen, die bereits im Berufsleben stehen. Über diese kommen Sie an ein Praktikum in einem für Sie sehr interessanten Unternehmen, das Ihnen auch Spaß macht und bei dem Sie die anderen Mitarbeiter von Ihrem Können überzeugen. Sie bekommen daher das Angebot, dort direkt nach Ihrem Studium eine Stelle anzutreten. Hierbei würden Sie sich allerdings für mindestens 3 Jahre binden. Was machen Sie nun? Ihr Freund benötigt für sein Studium noch 1 Jahr länger als Sie, sodass Sie sich ohnehin noch nach etwas anderem umsehen müssten. Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Freund auch noch in 2 Jahren dieselben beruflichen Pläne haben wird wie aktuell? Oder wird er sich am Ende doch umentscheiden und Sie im Stich lassen? Sie müssen wählen, entweder den beruflichen Traum erfüllen oder auf die Gefahr hin, dass dieser durch einen Rückzieher Ihres Freundes zum Platzen gebracht wird oder aber nach dem Motto, besser als nichts, auf die weniger favorisierte Option zurückgreifen. Beispiel Ende. Hühnerspiel. Eine weitere Variante ist das sogenannte Hühnerspiel, in Klammern The Game of Chicken. Die Rangordnung der Konsequenzen, in Klammern Payoffs, ähnelt derjenigen im Gefangenendilemma. Der kritische Unterschied ist, dass das gemeinsame Desertieren den kollektiven Untergang bedeutet. Wie bei der Hirschjagd und im Gegensatz zum Gefangenendilemma gibt es also keine dominante Strategie. Wenn andere kooperieren, ist es am besten, selbst zu desertieren. Wenn andere desertieren, ist kooperatives Verhalten am besten. Im Alltag zeigt sich das Hühnerspiel im Verhalten von Passanten auf dem Bürgersteig. Normalerweise weichen sich entgegenkommende Fußgänger aus, was beidseitiger Kooperation entspricht. Nur ein selbstbewusster Deserteur geht geradeaus, in der Erwartung, dass andere Personen ausweichen werden. Niemand wünscht einen Zusammenstoß wegen beidseitiger Sturheit, in Klammern beidseitiges Desertieren. In größerem Rahmen kann dieses Spiel als ein Modell für Wettrüsten bei gegenseitig zugesicherter nuklearer Vernichtung dienen. Natürlich gibt es noch eine große Zahl weiterer Spiele, die von eher esoterischem Interesse sind. Goya und Rapoport kamen insgesamt auf 78 Spiele, die sich durch verschiedene Anordnungen der Konsequenzen in der 2x2-Matrix definieren lassen. Abschnitt 11.2.3. Nimwas-Dilemma, in Klammern Nutzungsdilemma. Bisher haben wir uns mit den Gib-was-Spielen beschäftigt, also mit Situationen, in denen es darum geht, durch viele individuelle Beiträge ein gemeinnütziges Gut zu schaffen oder zu unterhalten. Bei derartigen Konstellationen besteht die Versuchung der Beteiligten darin, als Nutznießer bzw. Trittbrettfahrer quasi in Anführungszeichen umsonst zu fahren. Das heißt, von den Früchten der anderen zu ernten, ohne selbst etwas beizusteuern. Doch wie sieht es aus, wenn es nicht um den Aufbau oder die Instandhaltung einer Ressource geht, in Klammern eigenes Geben, sondern um deren Verbrauch, in Klammern eigenes Nehmen? Ein Paradebeispiel hierfür stellt der Fischfang dar. Beispiel: Der Fischfang als ein Nimm-was-Spiel. Im Fischfang besteht die allgemeine Ressource aus der Größe der Fischpopulation. Fahren nur wenige Boote zum Fang hinaus, so hat dies kaum Auswirkungen auf den Fischbestand und die durch Fang verlorenen Fische reproduzieren sich schnell wieder. Steigt jedoch die Anzahl der Fangboote, so ist davon die Reproduktionskapazität der Fischpopulation betroffen. Bei weiterhin steigender Fangquote beginnt die Population zu schrumpfen. Wird dabei schließlich die Minimaldichte unterschritten, die für die Populationsregenerierung nötig ist, stürzt die verbleibende Population katastrophal auf Null ab. Das Dilemma des einzelnen Fischers, in Klammern des einzelnen Betriebes oder der einzelnen fischenden Nation, besteht in dem Widerspruch zwischen eigener Nutzenmaximierung und der Verhinderung von negativen Konsequenzen. Der individuelle Anreiz, mehr Boote zu Wasser zu lassen und dadurch einen möglichst hohen Fang zu erzielen, führt, da alle denselben Anreiz haben, zum kollektiven Kollaps. Beispiel Ende. Bei Nimm-was-Spielen besteht die Versuchung des Einzelnen darin, sich beim Verbrauch gesamtgesellschaftlicher Güter bzw. beim Ernten von Früchten, in Klammern oder Fangen von Fischen, nicht zurückzunehmen. Trifft dies auf alle zu, das heißt, verhalten sich alle Individuen egoistisch, kommt es zu einem Zusammenbruch der Ressource. In diesem Fall gehen alle leer aus. Insofern ist das typische Nimm-was-Spiel eher eine Variante des Hühnerspiels als eine Variante des Gefangenendilemmas. In einem berühmten Artikel im Science Magazine beschrieb Garrett Hardin diese Situation als tragisch und führte den Begriff des Commons-Dilemma ein. Im Neuengland der Kolonialzeit war ein Commons eine Weidefläche, die von allen Anwohnern genutzt werden konnte. Jeder Bauer hatte den Anreiz, weitere Stücke Vieh dort weiden zu lassen. Dies kommt dem desertierenden Gefangenen-Dilemma gleich. Es ist somit die dominante Strategie. Wenn sich jedoch alle rationalen Bauern gleich verhalten, kommt es zur Überweidung und damit zu einer Zerstörung der gemeinsamen Ressource. Im Sinne von Aeschylus ist dies tragisch, weil es unvermeidlich ist und niemand persönliche Schuld trägt. Klammern Sie hierzu Abbildung 11.4 im gedruckten Buch. Für Hardin ist das Weidedilemma eine Metapher für ein größeres und generelleres Problem: die Überbevölkerung. Aus planetarischer Sicht ist die Überbevölkerung das Urdilemma. Umweltverschmutzung, Entwaldung, Überfischung sind Sonderprobleme, die sich vom Urgrund der Überbevölkerung ableiten lassen. Der individuelle Mensch hat den Anreiz, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Dies hat sowohl eine biologische als auch eine soziologische Logik. Kraft Definition sind diejenigen individuellen Organismen die Sieger im Spiel der Evolution, die ihre Gene am schnellsten replizieren. In vielen Gesellschaften besteht ein zusätzlicher soziologischer Anreiz darin, dass Nachkommen eine direkte und oft die einzige Altersversicherung für ihre Eltern darstellen. Hier sei Folgendes bemerkt: In vielen entwickelten Ländern hat sich der soziologische Anreiz in sein Gegenteil verkehrt. Wenn alle zu einem kollektiven System der Altersversicherung beitragen, können sich diejenigen das materiell angenehmste Leben leisten, die keine Kinder zeugen. Diese, in Anführungszeichen Deserteure, verlassen sich darauf, dass die Kinder anderer später die Alterskassen finanzieren. Die Grundstruktur des Dilemmas bleibt dabei dieselbe. So oder so sagen die spieltheoretischen Propheten den Zusammenbruch voraus, bei aller Rationalität. Vom Sonderfall des Geburtenknicks in der sogenannten Ersten Welt, in Klammern reichere Industrienationen, abgesehen, bleibt die globale Bevölkerungsentwicklung das Hauptproblem der Menschheit. Dies wurde sehr früh erkannt. Der englische Politökonom Thomas Malthus wagte die kühne Vorhersage, dass sich die Bevölkerung exponentiell entwickelt, während die Nahrungsproduktion nur linear ansteigt. Jahrzehntelang sah es die Wissenschaft als ihre Aufgabe an, Malthus zu widerlegen. Während des 20. Jahrhunderts wuchs die Nahrungsproduktion schneller als erwartet, während sich gleichzeitig die Zahl der Länder mit einer negativen Bevölkerungsentwicklung mehrte. Dennoch lässt sich das Malthusische Problem nur modifizieren, aber nicht überwinden. Die jüngsten Zahlen zu Weltbevölkerung, Energieverbrauch und Hunger belegen dies. Abschnitt 11.3: Lösungsversuche. Es gibt in der Psychologie und anderen Sozialwissenschaften zahlreiche Versuche, soziale Dilemmata zu lösen und damit Malthusens Gesetz zu vertreiben. Was kann man also tun, um Einzelpersonen dazu zu bewegen, in einer Gib-was-Situation zum Allgemeinwohl beizutragen und in einer Nimm-was-Situation vom egoistischen Ausbeuten der gemeinsamen Substanz abzusehen? Die Situation ist aus folgenden Gründen kompliziert. Zunächst sei daran erinnert, dass viele Personen in GibWas-Dilemmata sowieso schon kooperieren. In NimWas-Situationen ist dies ähnlich. Es geht also eher darum, besser zu verstehen, wie derartiges, in Anführungszeichen, irrationales Verhalten überhaupt zustande kommt und ob sich gewonnenes Wissen für die Steigerung der Kooperationsrate nutzen lässt. Es sei außerdem daran erinnert, dass ein Dilemma per Definitionem unlösbar ist. Gäbe es eine einfache Lösung, dann wäre es kein Dilemma. Die Implikation dieser Einsicht ist, dass die Lösung eines Dilemmas einen grundlegenden Strukturwandel erfordert, sodass sich das Individuum gar keinem Dilemma mehr gegenüber sieht. Abschnitt 11.3.1 Gewissen. Hardin scheint an derartige Eingriffe in die Belohnungsstruktur der Dilemmata gedacht zu haben, während er psychologische Lösungsvorschläge als lächerlich abtat. Aus psychologischer Sicht spielt das Gewissen eine zentrale Rolle. Gewissenhafte Menschen stellen das Interesse der Gruppe, in Klammern oder des Planeten, den unmittelbaren persönlichen Interessen voran oder ignorieren es zumindest nicht vollständig. Täten sie es nicht, so würden sie moralische Schuld empfinden. Aus dieser Annahme lassen sich mehrere konkrete Ideen ableiten. Erstens. Menschen können kooperieren, wenn sie dies als ihre moralische Pflicht empfinden. Zweitens. Menschen haben die Norm der Reziprozität verinnerlicht. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der Eindruck besteht, dass andere aus freien Stücken heraus kooperieren. Wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass sich der andere bereits kooperativ verhalten hat, so reicht die Erwartung der Kooperation aus, um selbst kooperatives Verhalten zu zeigen. Drittens. John Adam Smith schrieb, dass viele Menschen dem Wohlergehen anderer nicht gleichgültig gegenüberstehen. Im Gegensatz zu reinen Individualisten bewerten prosozial eingestellte Menschen nicht nur den eigenen Nutzen einer Transaktion, sondern auch den Nutzen für andere und integrieren dies in ihre eigene Gesamtbewertung. Als Resultat kann sich ein Gefangenendilemma subjektiv in ein Spiel der Hirschjagd verwandeln. Das heißt, auch wenn objektiv gesehen zwei Kooperateure zusammen weniger erwirtschaften als ein Kooperateur und ein Deserteur, so mag es subjektiv mehr erscheinen. Abschnitt 11.3.2 Kontext. Solange verinnerlichte soziale Normen nur im Menschen schlummern, haben sie keinerlei Auswirkungen. Um tatsächlich kooperatives Verhalten in Gang setzen zu können, müssen sie aktiviert werden und ins Bewusstsein gelangen. Hierbei spielen ganz unterschiedliche Kontextfaktoren eine entscheidende Rolle. Einige seien im Folgenden erwähnt. Priming. Der deontologische, in Klammern das heißt, sich auf Rechte und Pflichten berufende Aspekt des Gewissens, kann beispielsweise über religiöse Symbole wachgerufen werden. So ließen Sheriff und Noran Sayan ihre Versuchsteilnehmer Wortvervollständigungsaufgaben bearbeiten, die sowohl einen neutralen als auch einen religiösen Inhalt hatten. In letzterem Fall, wenn beispielsweise Wörter wie Geist, Gott oder Heilig vorkamen, verhielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im anschließenden Diktatorspiel prosozialer. In diesem Spiel wird eine Person zum Diktator ernannt und ihre Aufgabe ist es, einen vorgegebenen Geldbetrag zwischen sich und einer anderen Person aufzuteilen. Wie diese Aufteilung aussieht, also ob der Diktator den Betrag gleichmäßig aufteilt oder das ganze Geld selbst behält, bleibt ihm überlassen. Damit ist das Diktatorspiel kein Dilemma. Doch bezüglich des sozialen Kontextes zeigt sich in der Studie, dass Personen, deren Primes religiöse Begriffe waren, dem zweiten Spieler eine größere Summe überließen als Personen mit neutralen Primes. Willensfreiheit. In einer weiteren berühmten Studie fanden Voss und Schuler, dass Personen sich moralischer verhalten, wenn ihnen suggeriert wird, dass sie Willensfreiheit besäßen. Wird ihnen dagegen glaubhaft gemacht, dass alles menschliche Verhalten durch bestimmte Umstände vorbestimmt ist, in Klammern Determinismus, so schummeln sie mehr. Es bleibt zu untersuchen, ob sich derartige Befunde in sozialen Dilemmata replizieren lassen. Interaktion und Reziprozität. Der sich auf Interaktion und Reziprozität, in Klammern Gegenseitigkeit, beziehende Aspekt der Moralität, wird häufig getestet, indem man den Teilnehmenden gestattet, vor dem Spiel miteinander zu reden. Aus ökonomischer Sicht sind derartige Diskussionen nur, in Anführungszeichen, billiges Gerede, in Klammern Cheap Talk, da sie die Struktur des Dilemmas nicht ändern. In der Tat könnte man argumentieren, dass die Versuchung zu desertieren sogar ansteigt, wenn die Personen innerhalb der Gruppe betonen, das Wohl des Kollektivs im Blick zu haben. Haben nämlich viele Einzelpersonen ihre Kooperation zugesichert, wird jeder Einzelne, in Klammern und gerade diejenigen, die Selbstversprechungen gemacht haben, besonders dazu geneigt sein, im Moment der Entscheidung abzuspringen, in der Hoffnung, dass die anderen ihre Versprechen halten werden. Die Natur des Dilemmas ist, dass gerade unter diesen Bedingungen der durch Desertieren zu erzielende Gewinn am höchsten wäre. Dennoch zeigt die empirische Forschung, dass Diskussionen und insbesondere Versprechen vor dem Spiel die Kooperationsrate erhöhen. Ganz im Sinne der Reziprozitätshypothese. Wertvorstellungen. Im Umgang mit anderen kommen natürlich auch die eigenen Moralvorstellungen zum Tragen. So hängt das Ausmaß meiner Kooperation auch davon ab, ob ich dem Nutzen anderer positiv gegenüberstehe oder ob ich nur meine eigenen Interessen verfolge. Pilutla und Chen untersuchten diesen Aspekt von Moral, indem sie den Versuchspersonen deren moralische Identität bewusst machten. In einer weiteren interessanten Studie prüfte Utz die Selbstaktivierungshypothese durch wiederholte Darbietung der Wörter Ich, Mein oder Mir. Erstaunlicherweise hatte diese Intervention nicht den Effekt, alle Personen egoistischer zu machen. Stattdessen verhielten sich diese Personen stärker in Einklang mit ihren sozialen Wertvorstellungen. Folglich kooperierten prosozial orientierte Personen häufiger und Individualisten kooperierten seltener bzw. verhielten sich egoistischer. Ähnliche Effekte können durch einfaches Labeling, in Klammern Etikettierung, Zuschreibung, erzielt werden. Ob ein Gefangenendilemma etwa als Vertrauensspiel oder als Halsabschneiderspiel bezeichnet wird, macht sich in der Kooperationsrate bemerkbar. Ist diese hoch, so gilt dies als Zeichen für empfundenes Vertrauen. Dagegen äußert sich unfaires Verhalten bzw. wahrgenommene Halsabschneiderei in einer niedrigeren Kooperationsbereitschaft. Abschnitt 11.3.3. Wiederholung der Dilemmaspiele. Bislang haben wir uns nur mit Studien beschäftigt, bei denen die Dilemmaaufgabe nur einmal bearbeitet wurde. Werden Dilemmaspiele jedoch wiederholt, so ändert sich die Dynamik tiefgreifend. Theoretisch kann sich ein stabiles Plateau der Kooperation einpendeln. In der Praxis, und aus dem einfachen Grund, dass das Desertieren die dominante Strategie bleibt, ist es allerdings selten so. Die Kooperation fällt diesem Wertewandel zum Opfer und in der letzten Runde des Spiels ist nur noch wenig kooperatives Verhalten zu beobachten. Warum ist das so? Orthodoxen Spieltheoretikern zufolge erkennen denkende Menschen, dass das Desertieren in der letzten Runde die rationale Strategie ist und schließen daraus, dass dies auch für die vorauslaufenden Runden gelten muss. Dieses Schlussfolgern vom Einzelfall auf allgemeingültige Gesetze nennt man auch Induktion. Des Weiteren wird selbst von Individuen mit prosozialen Werten nicht erwartet, dass sie weiterhin kooperieren, wenn sie erst einmal das Opfer eines Deserteurs geworden sind. Sprich, bei egoistischem Verhalten des Gegenübers wird selbst ein uneigennütziger Mensch seine Strategie in Richtung eigener Nutzenmaximierung ändern. Ein Hoffnungsschimmer ist allerdings, dass sich die Kooperation immer wieder kurzfristig erholt, sobald die Spielpartner getauscht werden. Abschnitt 11.4. Perspektivenübernahme. Auch wenn der Diskussionseffekt, in Klammern gleich erhöhte Kooperationsbereitschaft, durch vorherige Absprache bzw. durch Möglichkeit zur Kommunikation Anlass zur Hoffnung gibt, ist seine Reichweite begrenzt. Bei Dilemmata globalen Ausmaßes mögen Regierungen miteinander reden und Einfluss auf ihre jeweiligen Bürger ausüben, aber dieser Einfluss ist bestenfalls indirekt. Direkte Maßnahmen wie Chinas Ein-Kind-pro-Paar-Regel wirken drastisch und stehen im Widerspruch zu anderen moralischen Prinzipien, die die Selbstbestimmung des Einzelnen betreffen. Man könnte meinen, dass gerade in Situationen, in denen einzelne Gruppenmitglieder nicht in direktem Kontakt stehen, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme hilfreich sei. Sowohl in der wissenschaftlichen Psychologie als auch im Alltag geht man davon aus, dass sich Menschen mit hoher Empathiefähigkeit wohlwollender und altruistischer verhalten. Leider bricht diese allgemeine Regel sozialen Nutzens im Bereich der Dilemmata ein. Epley, Caruso und Bazeman zeigten in einer Reihe von Studien, dass Perspektivenübernahme paradoxerweise egoistisches Handeln fördern und dazu führen kann, dass sich Menschen in verstärktem Maße an öffentlichen Ressourcen bedienen. Am Ende waren sogar diejenigen mit der besseren Fähigkeit zur Perspektivenübernahme desertierfreudiger als egozentrische Personen, sofern es sich um eine Wettbewerbssituation handelte. In Klammern, hier sei angemerkt, dass dieser Befund zu dem erstaunlichen Schluss führt, dass es einen Mechanismus geben muss, der vom Egozentrismus zur Kooperation führt. Epley et al. Begründen diesen Befund damit, dass die Probanden erst durch Perspektivübernahme die egozentrischen Anreize der anderen Spieler richtig verstehen. Daraus entnehmen sie, dass andere sich tatsächlich egoistisch verhalten werden, was wiederum eigenes egoistisches Verhalten auslöst und rechtfertigt. Beispielhaft wird dies im vierten von Epleys Experimenten deutlich. Studie: Wenn Perspektivenübernahme zu Egoismus führt. In einer Studie von Epley et al. Wurden die Teilnehmenden mit der Aufgabe betraut, in einer Backstube Kekse zu backen. Allerdings gab es nur eine begrenzte Menge an Schokoladensplittern, womit ein Ressourcendilemma geschaffen war. In der Kontrollbedingung wurden die Versuchspersonen dazu angehalten, die Situation aus ihrem eigenen Blickwinkel heraus zu betrachten. Im Gegensatz dazu sollten sich die Probanden in der experimentellen Bedingung die Situation auch aus der Sicht der anderen vorstellen. Zusätzlich zur Manipulation der Perspektivenübernahme wurde der Kontext variiert. Dabei wurde den Probanden entweder glaubhaft gemacht, dass sie später als gesamte Gruppe bewertet wurden, in Klammern kooperative Bedingung, oder aber, dass ihre Leistung einzeln analysiert wurde, in Klammern Wettbewerbsbedingung. Die Manipulation der Perspektivenübernahme war mit zwei scheinbar widersprüchlichen Ergebnissen verbunden. Zum einen hatten die Probanden der Experimentalbedingung eine bessere Vorstellung davon, wie eine gerechte Verteilung der Schokoladensplitter auszusehen habe. Zum anderen nahmen dieselben Personen aber auch an, alle anderen Spieler würden versuchen, eine überproportional große Menge an Schokosplittern zu ergattern. Diese Annahme führte wiederum dazu, selbst viel Schokolade zu beanspruchen, allerdings nur bei den Probanden in der Wettbewerbsbedingung. Wurde dagegen die Gruppe im Gesamten bewertet, so nahmen sich die Probanden unter hoher Perspektivenübernahme sogar weniger Schokolade als diejenigen, die nur ihre eigene Sichtweise beachten sollten. Studie Ende. Abschnitt 11.5. Zurück zum Leviathan. Viele dieser Befunde trüben die Hoffnung, soziale Dilemmata durch bestimmte psychologische Merkmale beeinflussen bzw. lösen zu können. Hardins Pessimismus scheint sich also zu bestätigen. Was schlägt Hardin selbst vor? Der Kern seiner Annahmen beruht auf der politischen Philosophie von Thomas Hobbes. Im Leviathan argumentiert Hobbes, dass die Menschen untereinander wie Wölfe seien, die sich gegenseitig bekriegen, in Klammern Homo homini lupus est. Hier sei angemerkt, dass die Hobbesche Metapher biologisch gesehen unsinnig ist. Denn als Rudeltier sind Wölfe ausgezeichnete Kooperateure, wobei natürlich ihre Beutetiere das Nachsehen haben. Insofern ist eine Metapher eben manchmal nur eine Metapher. Wie Hobbes, so folgert Hardin, dass sich sozialer Frieden und Wohlstand nicht allein durch den guten Willen der Einzelnen erreichen lassen. Gewalt ist vonnöten. Genauer gesagt ist es die Gewalt des Staates, in Klammern der Leviathan, die die Anreizstruktur so verändert, dass Kooperation zur dominanten Strategie wird. Dies kann beispielsweise durch Besteuerung oder Bestrafung, in Klammern was auf das Gleiche hinausläuft, des Desertierens erreicht werden. Der Einzelne zahlt x Euro für das Privileg zu desertieren. Dabei muss x so groß sein, dass die Rangordnung der erzielbaren Werte, in Klammern Payoffs, diese ist. Alleiniges Kooperieren, größer. Einseitiges Desertieren, größer. Einseitiges Kooperieren, größer. Allseitiges Desertieren. Egal was andere tun, Kooperation ist stets die attraktivste Strategie. Der Egoismus und der moralische Imperativ verlangen nun die gleiche Handlung. Nur Dumme würden unter diesen Bedingungen desertieren. Die Idee von Hardin besteht darin, die Werte einer Gesellschaft so zu verändern, dass egoistisches Handeln als unmoralisch eingestuft und bestraft wird. Doch wie kann man bewirken, dass sich Menschen auf einmal kooperativ verhalten und ihre eigenen Interessen hinter das Wohl der Gemeinschaft stellen? Wie oben beschrieben, schlägt Hardin vor, dass dies durch staatliche Regelungen erreicht werden könne. Diese erzeugen zwar Druck und Zwang, in Klammern Coercion, verhindern aber auch gleichzeitig, dass allgemeine Güter, in Klammern Commons, systematisch aufgebraucht werden. Am Beispiel der Steuern verdeutlicht Hardin seinen Ansatz. Jeder klagt darüber, Steuern zahlen zu müssen, sieht aber ein, dass diese Pflicht notwendig ist, da kein Mensch freiwillig Steuern zahlen würde. Die Einführung von Steuern und damit auch die Bestrafung von Steuerhinterziehung kommen also einer Verpflichtung bzw. einem Zwang gleich, in Klammern Mutual Coercion, womit egoistisches Verhalten bestraft werden soll. Trotz eigener Nachteile des Einzelnen wird diese Idee allerdings von der Mehrheit geteilt, in Klammern Mutually Agreed Upon. Hardin fasst seine Lösung unter dem Begriff Mutual Coercion Mutually Agreed Upon zusammen, in Klammern siehe hierzu Abbildung 11.5 im gedruckten Buch. Beispiel: Die Umweltzone München. Die Münchner Innenstadt gilt seit 2008 als Umweltzone. Anfangs hatte dies zur Folge, dass die Innenstadt nur noch von Fahrzeugen befahren werden durfte, die über eine Feinstaubplakette verfügten, in Klammern rot, gelb oder grün. Seit Oktober 2012 wurden diese Regelungen nochmal verschärft. Nun dürfen in der Innenstadt nur noch Autos mit einer grünen Plakette fahren. Eine grüne Plakette bekommen Fahrzeuge mit geringerer Schadstoffemission, in Klammern zum Beispiel Fahrzeuge mit Elektromotor, bei denen bestimmte Abgasnormen eingehalten werden. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften der Umweltzone wird mit einer Geldstrafe bzw. einem Punkt in Flensburg quittiert. Beispiel Ende. Die Hobbes-Hardin-Lösung ist logisch und scheint einfach zu sein. Doch wenn wir ihre Umsetzung in unterschiedlichen Bereichen betrachten, so sehen wir, dass sie sich nicht durchgesetzt hat. Es sind lediglich Teilerfolge zu berichten. Etwa die chinesische Populationsregulierung oder Verträge zum Schutz bedrohter Tierarten, in Klammern vor allem im internationalen Walfang. Andere Bemühungen sind aber kläglich gescheitert, wobei hier die internationale Unfähigkeit, das Verbrennen fossiler Treibstoffe einzuschränken, besonders ins Auge fällt. Das Problem ist dreifacher Natur. Erstens, die Idee, durch eine gemeinsame Absprache die individuelle Souveränität an eine übergeordnete Instanz abzugeben, in Klammern oder Mutual Coercion, Mutually Agreed Upon, ist in sich widersprüchlich. Sie verlangt vom Einzelnen, genau das freiwillig zu tun, was in der Zukunft erzwungen werden soll. Mit anderen Worten, die Einzelnen müssen ihren Egoismus von selbst zumindest kurzfristig überwinden, sodass dieser dann von anderen mit Gewalt in Schranken gehalten werden kann. Denken Sie beispielsweise, auf ganz niedriger Ebene, an das allseits bekannte Problem der Anwesenheitspflicht in einigen Seminaren oder Kursen. Oft wird darüber zu Beginn eines Semesters abgestimmt und es gibt viele Studierende, die eine Anwesenheitspflicht befürworten. Möglicherweise befürchten sie, dass andere häufig fehlen könnten oder nur zu ihrem Referatstermin anwesend sind oder dass der Kurs wegen mangelnder Teilnahme komplett ausfallen wird. Dies verlangt, dass sie kurzzeitig ihre eigenen Interessen in den Hintergrund stellen. In Klammern, wer genießt nicht die Freiheit, daheim bleiben zu können, wenn ihm danach ist, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen? Mit ihrer Stimme für eine Anwesenheitspflicht stimmen sie auch gleichzeitig gegen sich selbst bzw. ihre eigenen Freiheiten. Das ist natürlich nicht bei jedem zu beobachten. Viele Studierende würden eine Anwesenheitspflicht ablehnen. Schüler und Schülerinnen würden wohl kaum der Versuchung widerstehen, auf Noten zu verzichten, wenn sie gefragt würden, etc. Eine gemeinsame Absprache führt also nicht immer zur gewünschten Lösung. Dass es hierbei zu Widerständen kommen kann, sollte daher keine Überraschung sein. Zweitens, derartige Übereinkünfte sind schwer durchzusetzen. Viele Akte des Desertierens bleiben, zumindest vorübergehend, unbemerkt. Man denke zum Beispiel an Griechenlands kreative Anstrengungen, in die Eurozone aufgenommen zu werden und, was psychologisch noch bemerkenswerter ist, auch drin zu bleiben. Desertierende Individuen oder Nationen mögen soziale Dilemmata als Pokerspiele interpretieren. Sie spekulieren darauf, dass die vereinbarte und angedrohte Strafe für das Desertieren ein Bluff ist. Welche Nation ist beispielsweise bereit, mit Kanonenbooten isländische Walfänger zu schrecken, falls diese nach dem Zusammenbruch ihres Finanzsystems wieder auf große Fahrt gehen? Drittens. Die Einführung von strafender Gewalt ist eher eine Verschiebung des Dilemmas als eine Lösung. Das Kanonenbootbeispiel kann dies verdeutlichen. Wenn es keine zentrale Gewalt gibt, stellt sich die Frage, wer die Bestrafung von Deserteuren übernehmen soll. In einer vielbeachteten Artikelreihe der Zürcher Schule wurde gezeigt, dass hohe Kooperationsraten erreicht werden können, wenn Deserteure von Kooperateuren oder sogar Unbeteiligten durch Abzug von Punkten bzw. anderen gewonnenen Geldbeträgen bestraft werden. Dies ist jedoch mit Kosten für die Strafenden verbunden. Um beispielsweise einem Deserteur 10 Franken abziehen zu können, muss der altruistisch Bestrafene selbst 5 Franken berappen. Dadurch verändert sich die Struktur des Dilemmas, wie von Hobbes und Hardin vorhergesagt. Jedoch entsteht ein übergeordnetes Dilemma. Wenn mehrere potenzielle Bestrafende bereitstehen, aber nur einer benötigt wird, wer stellt sich freiwillig zur Verfügung? Müsste man dann, folgte man derselben Logik, nicht auch diejenigen bestrafen, die es unterlassen, die Deserteure zu strafen? Abschnitt 11.6. Freiwillige vor. Das Freiwilligendilemma. Und damit sind wir beim Freiwilligendilemma, in Klammern Volunteers Dilemma, angelangt. Stellen Sie sich das typische Szenario vor. Mehrere Soldaten liegen im Schützengraben, als eine Granate in den Graben fällt. Tut niemand etwas, so sterben alle. Greifen jedoch alle ein und werfen sich auf die Granate, so sterben auch alle. Für die Gruppe wäre es optimal, wenn sich genau ein Soldat für alle anderen opfern würde. Aber wer? Hier liegt das Dilemma. Wenn alle schnell und gleichzeitig entscheiden müssen, muss jeder die Wahrscheinlichkeit abschätzen, mit der sich andere opfern. Und dann genau das Gegenteil von dem tun, was er von den anderen erwartet. Das Freiwilligendilemma ist besonders schwierig, weil es negative Koordination verlangt. Würden alle das Gleiche tun, in Klammern positive Koordination, wäre der Ausgang katastrophal. In der Sozialpsychologie ist der Bystander-Effekt, in Klammern Zuschauereffekt, das Beispiel des Freiwilligendilemmas. Oft wird in einer Notsituation nur die Hilfe von einer Person benötigt, in Klammern zum Beispiel den entscheidenden Anruf zu tätigen oder einen Reifen zu wechseln. Greifen mehr Leute ein, werden nur Zeit und Ressourcen vergeudet. Analog dem Schützengrabenbeispiel wäre es also in einer Bystander-Situation optimal, wenn sich eine Person verantwortlich zeigen und eingreifen würde. Wie oben bereits erwähnt, ist es in Experimenten zum altruistischen Strafen ähnlich. Eine Strafe reicht aus, um einen Deserteur zum Umdenken zu bewegen. Viele sich summierende Strafen wären dem Schaden des Desertierens gegenüber nicht proportional. Aus diesen Gründen ist die Forderung von Hobbes und Hardin, die Strafgewalt einer zentralen Stelle zu übergeben, nur verständlich. Abschnitt 11.7. Vom Abwehrmechanismus zum Hoffnungsträger. Soziale Projektion. Die Forschung zeigt, dass weder moralische Erwägungen noch Lernprozesse allein, in Klammern oder beides zusammen, das menschliche Kooperationsverhalten vollständig erklären können. Warum kooperieren also manche Menschen, wenn keine sozialen Normen vorherrschen und wenn die Rationalität zur Verfolgung des Eigeninteresses rät? Die soziale Projektion bietet hier eine Erklärung. Projektion bezieht sich auf die Erwartung, dass andere genau das tun, was man selbst tut. Im Gefangenendilemma hat man die Wahl zwischen zwei Strategien. Dem Kooperieren, in Klammern Schweigen, oder Desertieren, in Klammern Gestehen. Sobald man erkennt, dass die eigene Wahl eher die Wahl der Mehrheit als diejenige der Minderheit sein muss, fällt auf, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten von gemeinsamer Kooperation und gemeinsamem Desertieren größer sein muss als die Summe der Wahrscheinlichkeiten des einseitigen Kooperierens und des einseitigen Desertierens. Je stärker die Erwartung ist, dass andere es einem gleich tun werden, desto wahrscheinlicher ist auch die rationale Entscheidung zu kooperieren. Das Erstaunliche an der projektionsgeleiteten Kooperation ist, dass sie aus rein egoistischen Gründen geschehen kann. Der Kooperateur braucht nur am eigenen Nutzen interessiert zu sein. Wohlwollen gegenüber anderen mag zwar erfreulich sein, aber es ist nicht notwendig für kooperatives Verhalten. Beispiel: Kooperation durch Projektion. Noch einmal das Gefangenendilemma. Die Logik der projektionsgeleiteten Kooperation lässt sich am Beispiel des Gefangenendilemmas verdeutlichen. Betrachten wir die Nutzenwerte des Gib-was-Spiels in Abbildung 11.1 im gedruckten Buch, in Klammern beidseitige Kooperation 20 Euro, eigene Kooperation bei Desertieren des anderen 0 Euro, beidseitiges Desertieren 10 Euro, eigenes Desertieren bei Kooperation des anderen 30 Euro. Bezeichnen wir darüber hinaus die subjektive Wahrscheinlichkeit der Reziprozität mit P, in Klammern das heißt die subjektive Wahrscheinlichkeit dafür, dass die andere Person kooperiert, wenn auch ich kooperiere, beziehungsweise sie desertiert, wenn auch ich desertiere, so sieht man Folgendes. Der Erwartungswert der Kooperation setzt sich aus der Wahrscheinlichkeit der reziproken Kooperation von 20p und der Gegenwahrscheinlichkeit, in Klammern ich kooperiere, während die andere Person desertiert, von 0, in Klammern 1 minus p, zusammen. Analog dazu ist der Erwartungswert des Desertierens 10p plus 30 mal, Klammer auf, 1 minus p. Wir können sehen, dass der erwartete Wert der Kooperation mit dem erwarteten Wert des Desertierens identisch ist, wenn p gleich 0,75. Die Kooperation bringt 20 Werteinheiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75, während das Desertieren 10 Einheiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,75 bringt und 30 Einheiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25. Das Resultat sind 15 Einheiten in beiden Fällen. Um die Kooperation attraktiv zu machen, muss die geschätzte Wahrscheinlichkeit der Reziprozität also über 0,75 liegen. Sprich, je eher ich denke, dass sich die andere Person genauso verhält wie ich, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich die kooperative Alternative wähle. Damit die Projektion einen positiven Einfluss auf die Kooperation haben kann, darf die handelnde Person aber nur so wenig wie möglich über die anderen wissen. Je mehr konkrete Informationen ihr über andere Personen zur Verfügung steht, desto weniger lassen sich die eigenen Absichten übertragen und desto stärker wird der Eindruck, dass das Desertieren dominant ist. Beispiel Ende. Abschnitt 11.8. Ausblick. Es ist die Natur des Dilemmas, dass es keine offensichtliche Lösung hat. Heißt dies, dass alle Bemühungen, Ressourcen zu schaffen, in Klammern gib was, oder zu erhalten, in Klammern nimm was, zu einem tragischen Ende verurteilt sind? In Diamonds Übersicht untergegangener Kulturen, in Klammern die Maya, Grönlands Nordmänner, die Osterinsulaner, spielt die Vernichtung öffentlicher Güter, in Klammern Commons, und im Besonderen die Zerstörung des Waldes eine zentrale Rolle. Durch das gesamte Werk Diamonds zieht sich die Frage, welche Lehren diese Episoden für die heutige globalisierte Menschheit bereithält. Erst am Ende des Buches stellt sich Diamond offen dieser Frage und beantwortet sie mit vorsichtigem Optimismus. Wenn alles auf dem Spiel steht, liegt es doch in der Kraft der Menschheit, ihren eigenen tragischen Untergang abzuwenden. Wir können aus der Vergangenheit lernen und unseren Weg selbst bestimmen, oder? Bei Aeschylus lesen wir, dass Prometheus den Menschen die Fähigkeit gab, in die Zukunft zu sehen. Die eifersüchtigen Götter ließen dies aber nicht zu. Was gab uns Prometheus als Ersatz? Die blinde Hoffnung. In sozialen Dilemmata müssen wir zwischen dem individuellen und dem kollektiven Interesse wählen. Wir haben nicht die Option, in Anführungszeichen nicht zu spielen. In Klammern, die gibt es nur im Experiment. Wenn wir uns also entscheiden, zu kooperieren, können wir nur hoffen, dass andere das Gleiche tun. Jetzt müssen Sie entscheiden.